Mancher sagt beim Hören der 10 Gebote, na, das ist ja ganz negativ, da wird ja alles verboten. Das ist ja lebensverneinend. Und mancher versteht das Christsein auch so, alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, Entschuldigung, ist verboten. Ich denke aber, dass wenn etwas mit wenigen Worten gesagt werden soll, dass es leichter ist, die Grenze zu beschreiben, als die ganze Freiheit, die in diesem Rahmen liegt. Sehen Sie, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin und wir können auf einem großen Grundstück irgendwo, können die Kinder spielen, dann sage ich nicht zu den Kindern, passt auf diesem Grundstück dürft ihr wippen, schaukeln, im Matsch spielen, im Sand spielen, Ball spielen, toben, fangen spielen, sondern ich sage, ihr könnt spielen. Da hinten ist eine Grenze. Über die geht ihr nicht rüber. Das heißt, die 10 Worte, 10 Lebensangebote sind wie ein Rahmen, den Gott uns gibt, um zu sagen, eure ganze Freiheit liegt in diesem Rahmen. Und ich zeige euch die Grenzen auf, die ihr nicht überschreiten sollt, damit ihr in Freiheit und in Menschenwürde zusammenleben könnt. Und die 10 Worte fangen mit einer Befreiung an. Mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass in den 10 Geboten 3 ganz positive Aussagen gemacht werden, die dann jeweils auch ausdrücklich nochmal erklärt werden. Und nach dieser Dreigliederung ist auch die Predigtreihe gegliedert. Zunächst sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann führt er aus, in welcher Form er Gott ist und welchen Befreiungsschlag er gemacht hat, um Menschen zu sich zu rufen und mit ihnen auf dem Weg zu sein. Und dann sagt er uns, wie wir die Beziehung mit Gott gestalten können. Und dann als 2. ganz positive Aussage, gedenke des Sabbattages oder des 7. Tages. Hier beschreibt Gott, wie er uns Zeit geschenkt hat und wie er, Gott, souverän mit Zeit umgeht und beschreibt, wie wir das tun können und wie unsere Beziehungspflege zu Gott aussehen kann in diesem Rahmen. Und dann als 3. positive Aussage, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf der Erde. Hier geht es um das Geschenk der Familie, das Geschenk menschlicher Gemeinschaft. Und alles, was danach kommt, beschreibt, was in diesem Rahmen für den Menschen notwendig ist, damit er in Freiheit und Würde leben kann. Wir beschäftigen uns heute sozusagen mit diesem 1. Teil, ich bin der Herr, dein Gott. Am 3. Juli geht es dann um den Gedenke des Sabbattages. Und am 10. Juli geht es um das Geschenk, Vater und Mutter zu haben, das Geschenk der Familie und menschliche Gemeinschaft leben zu können. 10 Worte, 10 Lebensangebote, 1. Teil. Zunächst fällt auf, wenn wir uns anschauen, was Gott uns sagt, dass in der Mitte Gott selbst steht. Damit fängt es an. In der Mitte steht Gott und er stellt sich selbst vor. Und als er sich vorstellt, da sagt er als allererstes, ich bin Gott und ich habe mich in der Geschichte bereits offenbart. Ich habe euch bereits gezeigt, was für eine Macht ich habe und ich habe euch gezeigt, was für ein Interesse ich an euch Menschen habe. Ich schreibe Geschichte mit euch. Alles fängt mit Gott an, wie er sein Volk aus der Sklaverei herausführt, der sich also in der Geschichte offenbart. Und noch eins, der sich erinnert und hält, was er verspricht. Eigentlich fängt es nämlich noch früher an, als mit diesem Befreiungsschlag für sein Volk. Wenn man für das Alte Testament ein Leitmotiv wählen wollte, dann würde ich wählen Versprechen. Versprechen oder Verheißung. Verheißungen, Versprechungen, die Gott gibt und die Gott selbst hält. um nämlich den Menschen deutlich zu machen, das, was ihr erlebt, ist nicht eine zufällige Fügung des Schicksals oder etwas, was im Nachhinein interpretiert wird als Gottes Handeln, sondern etwas, das Gott vorher klar macht und sagt, das werde ich tun. Und wenn Sie sich das, was Gott hier erwähnt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei, aus dem Haus der Dienstbarkeit geführt hat, dann wird darin deutlich, Gott hat das doch schon lange vorher vorhergesagt. Er hat vorher sogar den Zeitraum der Sklaverei vorhergesagt und hat Abraham und Jakob deutlich gemacht, 400 Jahre Knechtschaft. 400 Jahre Sklaverei wird dieses Volk erleben. Und dann wird Gott sie herausholen. Gott kündigt das lange im Voraus an. Und genauso macht er das mit seinem Gericht. Also das heißt, mit der Strafe für menschliches Vergehen und menschliche Verhärtung gegen Gott. Er kündigt dem Pharao an, lass mein Volk ziehen, sonst wird das Konsequenzen für dich haben. Er kündigt das im Vorhinein an. Und dann tut er es. Das Alte Testament ist ein großes Buch der Verheißung. In der Mitte steht Gott, der befreit und richtet. Gott beschreibt sich als Befreier seines Volkes und sagt, das ist das, was ihr euch als Israeliten merken werdet von mir, dass ich euch aus der Knechtschaft herausgeholt habe. Und so stellt sich Gott auch im Neuen Testament vor. Im Anfang war das Wort, im Anfang war Jesus, sagt das Johannesevangelium, und er war bei Gott. Niemand hat Gott jemals gesehen, sein Sohn aber, Jesus Christus, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Und dann heißt es einige Kapitel weiter, wen der Sohn Gottes, Jesus Christus, frei macht, der ist wirklich frei. Gott ist ein Befreier und so stellt er sich hier schon vor im Alten Testament. Und so muss es neutestamentlich dann heißen, ich bin der Herr, dein Gott, der Vater von Jesus Christus, ich habe euch aus der Sklaverei der Sünde befreit, damit ihr Kinder Gottes werdet. So fängt auch jeder Auftrag, den Gott uns als Menschen gibt, an. Zunächst bereitet er den Weg und sagt, ich setze euch frei, das zu tun, was ich von euch möchte. Andersherum funktioniert es nicht. Erst muss ich euch frei machen von den Bindungen, die ihr habt und von der Schuld, die euch umstrickt. Und dann erst könnt ihr mir dienen. Und dann könnt ihr mir in Liebe antworten, indem ihr das tut, was ich von euch möchte. Gott steht in der Mitte, er stellt sich selbst vor als der, der am Anfang steht. Es fängt sozusagen mit Gott an. Am Anfang unseres natürlichen Lebens steht Gott. Am Anfang deines natürlichen Lebens steht Gott. Er hat sich das von vornherein ausgedacht, wie du, wie sie sein werden. Und am Anfang unseres geistlichen Lebens, also unseres Lebens mit Gott, in der Beziehung mit Gott, steht auch Gott selbst, der uns zuerst seine Hand hinstreckt und sagt, schlag ein. Gott hat sich vorgestellt. Und nun sagt er, nun möchte ich euch den Rahmen beschreiben, in dem ihr leben könnt. Ich möchte euch aufzeigen, in welchem Rahmen ihr gut euch bewegen könnt und wie ihr die Beziehung zu mir gestalten könnt. Das sind dann sozusagen die Seitenlinie. Gott als Mitte, wie bei dieser Straße hier, und als Seitenlinien die Gebote. Und die Gebote, die wir heute uns anschauen, sind es Gebote gegen die Vermenschlichung und die Verfügbarmachung Gottes. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ich gebe es zu. Mir fiel nichts Besseres dazu ein, wie ich das ausdrücken könnte, dass Gott hier deutlich machen will, ich bin kein Mensch. Und Gott hier auch eine deutliche Grenze zieht, dass Gott nicht verfügbar gemacht werden kann, weil er ein lebendiger Gott ist. Die Israeliten kannten so eine Vermenschlichung oder eine Verfügbarmachung Gottes sehr gut aus Ägypten. Da hatten sie ja jetzt über lange Zeit gelebt. Und sie hatten sich in der ägyptischen Umwelt, hatten sie sich anschauen können, wie Gottes Verehrung dort verstanden wurde. Da wurden die Götter wie Könige bedient, kleine Figürchen waren das, sie wurden angezogen, gekleidet wie Puppen, sie wurden geschmückt, dann wurde ihnen Essen hingestellt und sie wurden zur Wahrsagerei gebraucht. Ihre Namen wurden gebraucht, um über Dinge wahrzusagen, die Zukunft vorherzusagen. Und nun ist es wie ein Befreiungsschlag, wenn Gott sagt, ihr braucht nicht alle möglichen Gottheiten gütig zu stimmen. Ihr braucht keine Angst zu haben, ob ihr irgendjemand übersehen habt, in dem, wen ihr anbetet. Nein, es gibt nur einen einzigen Schöpfer. Ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt keinen anderen neben mir. Ihr braucht also keine Angst zu haben, ob ihr den Gott der Erdstrahlen oder den Wettergott nicht genügend beachtet habt, ob ihr den Gott des Magnetismus erzürnt oder den Gott des Schicksals zu wenig Beachtung geschenkt habt. Der ganze Kultus, den ihr aus Ägypten kennt, mit handgeschnitzten Gottheiten, mit Wahrsagerei, mit Berufung auf den Namen eines Gottes, all das braucht ihr nicht. All das ist passé. Das sind menschliche Ideen, wie man Gott verehren kann. Und so gibt er ihnen und uns einen Rahmen und sagt, macht euch keine Gottesbilder. Nichts, was angebetet wird, sollen die Menschen herstellen. Es geht hier also nicht um ein Bilderverbot generell. Es geht nicht darum, dass man keine Bilder malen darf, sondern es geht darum, dass nichts hergestellt wird, was dann angebetet wird, was zur Gottheit gemacht wird durch Menschen. Denn das hatten die umliegenden Völker, auch die Ägypter, Götter zum Mitführen. Die konnte man im Gepäck haben. Wenn es in den Krieg ging, vielleicht auch wenn es in Urlaub ging, dann hatte man seinen Gott halt in der Reisetasche dabei. Und Gott wehrt sich dagegen, so verfügbar gemacht zu werden durch Menschen. Gott ist ein lebendiger, ein leidenschaftlicher Gott, so stellt er sich vor, der sich in kein Schema pressen lassen möchte. Und das gleiche Anliegen hat Gott beim Namensmissbrauch. Es ist eine Abwehr gegen lügnerisches Schwören, gegen den Meineid, könnte man sagen. Das Schwören selbst, das wird im Alten Testament nicht abgelehnt. Was abgelehnt wird, ist, und in den alten Übersetzungen kommt das manchmal noch deutlicher zum Ausdruck, dass der Name des lebendigen Gottes nicht auf etwas Profanes, auf etwas Nichtiges, auf etwas, Martin Buber übersetzt, auf etwas Wahnhaftes gelegt wird. Der Gottesname, könnte man heute sagen, soll nicht herhalten für menschliche Lügen. Und er soll auch nicht zur frommen Ummantelung eigener Ideen herhalten. Jesus verschärft dieses Gebot später im Neuen Testament. Er hat Missbrauch dieses Gebotes festgestellt und sagt, schwört gar nicht. Im Alten Testament ist das noch anders. Im Alten Testament ist gegen Schwören nichts gesagt, aber gegen lügnerisches Schwören. Und Jesus sagt, ihr habt dieses Gebot nicht verstanden und darum verschärfe ich das, schwört gar nicht. Nun haben Sie vielleicht die Frage, ob das heute überhaupt noch relevant ist. Denn ich gehe mal davon aus, Sie haben keinen Hausaltar zu Hause mit einem goldenen Adler oder etwas Ähnlichem. Und Sie sagen auch nicht ständig, oh Gott, oder um Gottes Willen. Und Sie würden auch nicht im Namen Gottes einen Meineid schwören. Das setze ich jetzt mal voraus. Aber ich möchte Ihnen einige Beispiele geben, was das heute bedeuten kann. Wenn Sie heute nach diesem Rahmen leben wollen. Das erste Beispiel, keine fromme Ummantelung eigener Ideen. Keine fromme Ummantelung eigener Ideen. Gebrauchen Sie den Namen Gottes, des lebendigen Gottes, nicht leichtfertig. Nicht um Ihre Meinung zu bekräftigen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, der Herr hat mir gesagt, dass. Oder es ist mir von Gott her klar geworden, du solltest Folgendes tun oder Ähnliches. Hier wird die eigene Idee mit einem frommen Satz ummantelt und der Name Gottes unter Umständen missbraucht, um etwas zu sagen, was gar nicht Gottes Vorstellung unbedingt entspringt, sondern meinen eigenen. David Watson, ein englischer Evangelist, sagt, alles, was menschlichen Irrtümern und Grenzen unterworfen sein kann, erfordert die freundschaftliche Gegenwart eines anderen Menschen, der uns zur Verantwortung anhält. Und in diesem Sinne sagen Sie lieber, ich verstehe es von der Bibel her so, bitte prüfe es. Oder ich habe den Eindruck, dass Gott dir Folgendes sagen möchte. Wir haben es ja nicht nötig, an dieser Stelle einen Druck auszuüben, indem wir den Namen Gottes gebrauchen für möglicherweise auch eigene Ideen, sondern wenn es von Gott ist, dann wird es der Heilige Geist auch verstärken können. Zweites Beispiel, keine frommen Füllwörter. Gebrauchen Sie den Namen des lebendigen Gottes nicht als Füllwörter in Gebeten. Hier ist die Grenze fließend. Zwischen einem intimen Gebet, also Gebetssprache ist ja was sehr Individuelles. Und ich möchte jetzt niemand sagen, so oder so dürfe man nicht beten. Ich möchte das nur Ihrer eigenen Einschätzung überlassen, dass Sie Ihr eigenes Gebetsleben auch dahingehend überprüfen, dass Sie nicht sozusagen Herr oder Jesus oder Gott als Füllwörter gebrauchen, um möglichst viel zu sagen. Damit es eben kein automatisiertes Gebet wird. Drittes Beispiel, kein abstraktes Reden von Gott. Gebrauchen Sie den Namen des lebendigen Gottes nicht, um schwammig über ein höchstes Wesen, die Natur, eine höchste Macht, den lieben Herrgott, den Weltethos oder das Gemeinsame aller Religionen zu sprechen. Es ist Gott nicht würdig, so von ihm zu reden. Das bedeutet nicht, dass Sie sich nicht im Gespräch auf jemand einlassen, der mit Ihnen darüber reden möchte, aber dass Sie selber an dieser Stelle den Namen des lebendigen Gottes nicht vermischen, vertauschen mit schwammigen Ideen. Warum? Weil Gott sich sehr konkret offenbart hat. Er hat sich nicht schwammig offenbart, sondern sehr klar offenbart. In der Geschichte hat er sich offenbart, in der Geschichte des Volkes Israel. Er hat sich in Jesus Christus offenbart. Er hat so deutlich auf dieser Erde geredet, dass wir nicht mehr ins Nebulöse abgleiten müssen in unseren Formulierungen, in unserem Reden von Gott. Denn Gott selbst hat sich immer sehr konkret vorgestellt. Er hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geholt hat und in die Freiheit geführt hat. Und er stellt sich vor als Vater von Jesus Christus und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, Jesus Christus, auf ihn hört. Und das vierte Beispiel, keine Verwendung in der Werbung. Wehren Sie sich gegen den Gebrauch des Heiligen für das Profane. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel an Firmen schreiben können. Ich denke, hier sitzen eine ganze Menge Leute, die können gut schreiben, gut formulieren. Warum nicht mal an eine Firma schreiben und darüber schreiben, wie Gottes Name in der Werbung der entsprechenden Firma verspottet wird? Und schreiben Sie, wenn Sie schreiben, ohne Ihrerseits zu verspotten, schreiben Sie kurz. Ich bin froh, dass manche aus der Gemeinde schon mal Leserbriefe schreiben in den Zeitungen. Und ich denke, wir können das klare Reden von Gott auch an dieser Stelle praktizieren und einfach mal Briefe schreiben. Man kann natürlich auch an Moderatoren oder Popstars schreiben. Das macht sich auch im Freundeskreis ganz gut, wenn man sagt, ich schreibe mich mit Xavier Naidoo oder so. Die Bischöfin Margot Kessmann sagt, erst wenn der letzte Bibelvers in der Werbung missbraucht, der letzte Choral verulgt, der letzte Kirchenraum zertrampelt worden ist, werdet ihr merken, dass ihr ohne heilige Räume, Worte und Klänge nicht leben könnt. Was bedeuten die Warnungen? Sie haben das vorhin, als Sie das hier vorne projiziert sahen, wahrscheinlich wahrgenommen. Sie kennen auch vielleicht aus eigener Lektüre die 10 Gebote. Was bedeuten die Warnungen, die hier aufgeschrieben sind? Wenn sich jemand von mir abwendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder, sogar noch seine Enkel und Urenkel. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann werde ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue erweisen und das bis in die 1000. Generation. Was bedeutet das heute? Was bedeutet die Warnung? Ich denke, dass diese Warnung vor allen Dingen ausdrückt, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist, bei dem Schuld nicht verjährt. Schuld verjährt nicht. Schuld steht zwischen Mensch und Gott so lange, bis sie beseitigt wird. Schuld verjährt nicht. Und Gott malt hier den Hintergrund, dass er auch ein strafender Gott ist, der Schuld zurechnet und nicht automatisch verjähren lässt. Vor diesem dunklen Hintergrund malt er das Bild seiner Güte. Und Sie haben das vielleicht gemerkt, wie diese beiden Bilder sich gegenüberstehen. Er sagt, ich strafe bis in die 3., 4. Generation. Und er sagt auf der anderen Seite, meine Liebe, meine Treue erweise ich bis in die 1000. Generation. Was für ein Kontrast ist das? Ein leidenschaftlicher Gott, der Schuld nicht verjähren lässt und der Strafe nicht einfach nur aussetzt oder vergisst. Und der den Menschen in Liebe und mit Güte sucht. Das bedeutet, nehmt meine Gebote nicht auf die leichte Schulter. Mir ist es ernst mit meinem Namen. Er soll nicht profanisiert werden. Mir ist ernst damit, dass hier auf der Erde und im Himmel nichts anderes angebetet wird, außer mir. Aber es ergibt sich daraus ja noch eine Frage. Gilt die Strafandrohung heute noch? Muss ich also für die Schuld, die mein Vater oder mein Großvater auf sich geladen hat, büßen? Die Antwort ist ja und nein. Ja, wenn es sich um kollektive Schuld handelt, das heißt Schuld, die zum Beispiel ein Volk auf sich geladen hat und wo das ganze Volk an den Folgen dieser Sünde tragen muss, dann ja. Und genauso, wenn sie an den Folgen auch einer persönlichen Schuld ihrer Eltern- oder Großelterngeneration zu leiden haben. In diesem Sinne ja. Sie tragen, das werden Sie feststellen, das ist ein Gesetz unserer Gesellschaft, sie tragen mit an den Folgen, die Sünde hat. Kinder tragen an der Schuld ihrer Eltern mit. An den Folgen tragen sie manchmal mit. Aber ein großes Nein im Blick auf individuelle Schuld. Im Alten Testament schon wird das deutlich gemacht, dass niemand eine Strafe von Gott erhält für eine Schuld, die ein anderer auf sich geladen hat. In Hesekiel Kapitel 18 wird das deutlich gemacht. Niemand soll für die Schuld seines Vaters oder seines Großvaters büßen müssen. Das heißt, eine Strafe Gottes für eine Schuld, die ihr Vorfahr auf sich geladen hat, gibt es nicht. Ihre eigene Schuld, so sagt die Bibel, ihre eigene Schuld reicht völlig aus, um das Maß voll zu machen. Wenn aber die Schuld getilgt wird, durch Jesus Christus getilgt wird, dann wird sie ganz und gar getilgt. Ganz und gar wird diese Schuld getilgt. Auch hier gilt die Befreiung, von der am Anfang der Gebote sozusagen wie eine Melodie, die sich durch die ganzen 10 Gebote trägt, gesagt wird, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Ich bin der Herr, der Vater von Jesus Christus, der dir anbietet, deine Schuld zu tragen. Und wer das annimmt, für den gilt, wen der Sohn Gottes, Jesus Christus, frei macht, der ist wirklich frei.